Ja, ich möchte vorweg einen kurzen Text lesen. 1. Korinther 3, die Verse 16 und 17. Da schreibt der Apostel Paulus: Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Denn der Tempel Gottes ist heilig und er seid ihr. Hier ist von Gemeinde als Tempel Gottes die Rede. Und Tempel Gottes, weil Gott in der Gemeinde wohnt. Und Tempel Gottes ist aus dem Alten Testament hergeleitet. Wir wissen um den Tempel in Israel, wunderbarer Tempel äußerlich. Dann zog die Herrlichkeitswolke Gottes ein. Alles war eigentlich wunderbar. Dann zog die Herrlichkeitswolke, die Gegenwart Gottes wieder aus. Das war nicht so wunderbar und das war auch der Anfang vom Ende. Jerusalem wurde dann auch äußerlich zerstört. Dann gab es eine Rückbewegung aus dem Exil. Israel kam zurück. Man baute den Tempel neu. Und man kann sich vorstellen, wie sehr sich die Israeliten gefreut haben, ja, über ihren neuen Tempel. Aber er war nicht mehr so schön wie der erste. Also es heißt in Esra Kapitel 3, als dann der Tempel wieder hergestellt war: Viele aber von den Priestern und den Leviten und den Familienoberhäuptern, den Alten, die das erste Haus gesehen, also die den ersten Tempel gesehen hatten, die weinten, während man vor ihren Augen den Grundstein zu diesem Hause legte mit lauter Stimme. Israel hat sich gefreut, der Tempel wurde wieder erbaut, aber er war halt nicht mehr derselbe. Er war nicht mehr das, was er vorher war. Und viele, die den alten Tempel gekannt hatten, die weinten darüber. Ja, die anderen freuen sich, die anderen weinen. Auch dieser zweite Tempel wurde später von der Gegenwart Gottes verlassen und es kam zur nächsten Zerstörung des Tempels. Wenn man Gemeinde als Kirche sieht, wenn man Gemeinde als Institution sieht, dann, Gemeinde ist auch ein geistlicher Organismus, das ist was anderes, aber wenn man Gemeinde als Institution sieht, dann sieht man, dass sich das, was in Israel passiert ist, dass es ein Vorbild ist für das, was in der Kirche, in der Gemeinde Gottes passiert. Auch wir sind ein Tempel. Und wir sind wunderbar, nicht nur unsere Gemeinde, auch ihr seid wunderbar. Aber schon im Jahre 150 nach Christus fing die Herrlichkeitswolke des Herrn an, den Tempel ein Stück weit zu verlassen. Abgeschlossen 300 das Christentum als Staatsreligion. Man kann das nachvollziehen, auch nachkontrollieren, wenn man sich die Geschichte der Erweckung anschaut. Also die Dinge, die wir in der Apostelgeschichte hören, enden. Also es gibt einen massiven Einbruch um 150 rum. Und ab 360 rum sind all die Dinge, die wir in der Apostelgeschichte lesen, eher etwas wie Legenden. Dann hat Gott uns Gnade gegeben mit Martin Luther. Da gab es eine Wiederbelebung des Tempels hier in Sachsen-Anhalt. Das ist ja toll. Es gab eine Wiederbelebung des Tempels. Reformation. Die Herrlichkeit des Herrn zog wieder ein Stück weit ein. Nicht so wie zu Zeiten der Apostelgeschichte, aber immerhin die Herrlichkeit des Herrn, sie war wieder da. Leider wissen wir aus der Offenbarung, die letzte Gemeinde, die letzte Kirche, Laodicea, da wird es so sein, dass der Herr draußen steht, dass er gar nicht mehr drin steht in dieser Institution. Auch da geht die Herrlichkeit des Herrn wieder raus. Nichtsdestotrotz, Gemeinde, wie wir sie heute erleben, ist das Höchste, das Größte, das Schönste, was man überhaupt erleben kann. Denn wenn es auch weltweit in den Institutionen keine Erweckung geben wird. Denn Erweckung bedeutet immer Kontrollverlust und bedeutet den Verlust menschlicher Macht. Und das werden die menschlichen Institutionen niemals mitmachen und zulassen. Ja, also darum ist das ausgeschlossen, aber punktuell hier in unseren kleinen, du sagtest es ja eben, wir sind ja nicht mal 250.000 Leute, ihr, die hier sitzt. Ja, seid ja wirklich so eine, ja, kann man ja. Aber punktuell in unseren kleinen Gemeinden, da dürfen wir Erweckung erwarten, da dürfen wir den Herrn erleben. Und Gemeinde, Jesus sagt, es ist mein Augapfel. Paulus sagt, es ist die Krone der Weisheit Gottes. Gemeinde ist was Wunderbares. Es gibt nichts Vergleichbares. Und wir haben eine ganz, ganz wunderbare Aufgabe in unseren Gemeinden. Und da sollten wir uns nicht entmutigen lassen durch negative Erfahrungen oder die Großartigkeit der Kirchenpolitik. Paulus schreibt uns im 1. Korinther Kapitel 3, was ist nun Apollos? Was ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid. Und das, wie es der Herr an ihm jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der etwas, der pflanzt, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt, als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wir alle als Christen sind Mitarbeiter Gottes. Und wir bauen am Tempel der Gemeinde. Und das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Ihr wisst ja gar nicht, wie gut ihr es habt. Deshalb sage ich euch das jetzt. Es ist wunderbar, in der Gemeindearbeit mitarbeiten zu dürfen. Das ist so großartig, dass es im Alten Testament heißt, als Israel den Tempel wieder aufbaute, da heißt es in Esra 4, Vers 3, aber Zerubbabel und Jeschua und die übrigen Familienhäupter Israels antworteten ihnen, es geziemt sich nicht, dass ihr und wir miteinander das Haus unseres Gottes bauen, sondern wir alleine wollen dem Herrn, dem Gott Israels, bauen. Hier wird deutlich, was es für ein wunderbares Geschenk ist, Gemeindebau treiben zu dürfen. Angefangen vom Raumpfleger, Kindermitarbeiter, Sänger, Prediger, Altenpfleger. Es ist ein so großes Vorrecht. Damals wurde der Tempel erbaut, da kamen Leute und sagten, hey, wir wollen mitbauen. Und die Israeliten, die sagten, nee, wir bauen alleine, ihr dürft ja gar nicht mitbauen. Das heißt, für uns, die wir Gemeinde Gottes bauen dürfen, es ist ein wunderbares Geschenk. Und das kann das Werk, das Ding unseres Lebens sein. Das ist großartig. Gemeindebau, das Werk unseres Lebens. Aber was für eine Gemeinde soll es sein und wie können wir sie erbauen? Aufschluss kann uns die Bezeichnung geben, die Jesus verwendet, sowohl was das Wesen der Gemeinde wie auch den Aufbau der Gemeinde betrifft. Und zwar sagt Jesus, oder heißt es in Markus 11, Vers 17, und er lehrte und er sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus wird Bethaus genannt werden. Ein Bethaus für alle Nationen. Mein Haus soll ein Bethaus sein. Wunderbar. Neulich erzählte mir ein Bruder, dass er hin und wieder alleine in das Gemeindehaus gehe, um dort zu beten. Dabei habe er den Eindruck, dass er hier an einem ganz besonderen Segensort stünde. Und genau so soll es sein. Mein Haus soll ein Bethaus sein. Gebet und Segen sind eins. Nur Gott kann tun, was Gott tun kann. Und er möchte gebeten werden. Und mehr als das, er möchte geehrt werden. In den letzten Jahren ist mir persönlich das Gebet immer wichtiger geworden, und das aus zwei Überlegungen heraus. Erstens, die Tatsache, dass den meisten Christen in den ersten anderthalb Jahrhunderten nur Schriftfragmente zur Verfügung standen. Und dennoch gab es eine weltweite Erweckung. Neben dem souveränen Willen Gottes kann man das wohl nur damit erklären, dass die erste Gemeinde- und Missionsbewegung eine Gebetsbewegung war. Und zweitens, weil nur Gott tun kann, was nur Gott tun kann. Das ist mir im Dienst natürlich sehr wichtig geworden. Wisst ihr, es ist nichts einfacher als das, als wenn die Leute sagen, Prediger, tu uns ein Wunder. Das ist ja locker. Ja. Ja, da würdet ihr gucken, wenn ihr wüsstet, was ich so fabriziere. Ja. Ja, es ist nicht ganz so einfach, gell? Nur Gott kann tun, was nur Gott tun kann. Und das geht nur über das Gebet. Und im ersten Korintherbrief, da beschreibt Paulus einen Anspruch oder auch das Wesen der christlichen Versammlung. Und um diese Versammlung geht es ja heute. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Was ist Gemeinde? Und was ist die Folge davon? Und dann schreibt Paulus im 1. Korinther Kapitel 14. Und so wird er, in Klammern, das ist in dem Fall der nichtchristliche Besucher, und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Das ist das Wesen des Reiches Gottes, Tempel des Heiligen Geistes. Da kommt jemand rein und der erlebt, Gott ist hier. Und mehr als das, er fällt nieder und betet an. Mir geht es an dieser Stelle nicht um das prophetische Reden Gottes, das im Vers vorher erwähnt wird. Wobei ich das prophetische Reden als direkt von Gott gesprochenes Wort Gottes in die Herzen der Zuhörer verstehe und somit durchaus auch als notwendig, selbstverständlich ansehe. Denn schließlich sagt Jesus in Matthäus 4, Vers 4, der Mensch lebt nicht von Brot alleine, sondern von jedem Wort, das jetzt aus dem Munde Gottes ausgeht. Das ist die Verlaufsform. Also prophetisches Reden ist unabdingbar, aber mir geht es um das Resultat in der Gemeindeveranstaltung. Der Nichtchrist kommt rein und er wird anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Ist das so? Und in welchem Maße ist das so? Passiert das in unseren Kreisen? Erleben Menschen, ohne dass wir sie überreden müssten, Gott ist hier. Spüre es, ich erlebe es. Ich freue mich, dass mein Sohn heute mit ist. Den werde ich nachher fragen. Ja, ja. Ist das so? Erleben wir es so? Ihr Lieben, Gott sei Dank erleben wir es teilweise so in unseren Kreisen. Aber mit dem Maß, es gibt andere Kreise, da ist das sehr schwer vorstellbar. Ja, dass hier Menschen reinkommen würden und die würden sagen, ja, ich erlebe, Gott ist hier. Denn das ist es, um was es geht. Begegnung zwischen Gott und Mensch. Bethel, der Herr ist hier. Es geht in der Versammlung eben nicht in erster Linie um eine Versammlung netter Menschen. Und genauso wenig um interessante und theologische Vorlesungen. Noch weniger natürlich, auch das kann man erleben, um sozialpädagogische Vorträge oder politische Meinungsbildung. Man kann und man sollte eine nüchterne Gemeinde sein. Aber nüchtern darf man nicht verwechseln mit sachlich. Denn genau darum geht es nicht. Es ist nicht sachlich. Habt ihr schon einmal die unangenehme Situation erlebt, dass man in deiner Anwesenheit über dich gesprochen hat, so als wärest du gar nicht da? Kennt ihr das? Ich kenne das und das ist ganz schön blöd. Da unterhalten sich drei Leute, du stehst daneben, die unterhalten sich über dich, als wärst du gar nicht da. Das machen Eltern ganz oft mit ihren Kindern. Ja, das ist für Kinder echt ätzend. Ja. Also, ja, mein Sohn guckt mich an, die frage ich jetzt gar nicht. Ja. Also, ja, da stehen die Muttis zusammen und die sagen, ja, und mein Sohn, ja, der hat, und mein Sohn hat auch, ja, und Sohn steht daneben, ne, kriegt einen roten Kopf und ärgert sich. Über anwesende Persönlichkeit reden, als wären sie gar nicht da. Das ist sehr unangenehm. Und wir sollten es insbesondere in der Versammlung mit Gott nicht genauso machen. Gemeinde bedeutet, der Herr ist hier. Wir kommen nicht zusammen, um über Gott zu reden, sondern wir kommen zusammen, um Gott zu begegnen. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Heute sind unsere Gemeinden sehr oft Vorlesungen. Aber kein Bethel, keine Begegnungsstätte Gottes. Nein, wir besuchen eben keine theologische Vorlesung. Und nein, wir treiben auch keine sachliche Wortbetrachtung. Also wenn ich das Wort höre, Wortbetrachtung, es gibt so Kreise, da wird das sehr häufig verwandt, dann hört sich das für mich an wie eine Analyse unter dem Mikroskop. Ja, wir machen eine sehr sachliche Wortbetrachtung. Also ich muss euch sagen, für eine Wortbetrachtung würde ich sonntags morgens nicht aufstehen. Also das kann ich euch versichern. Es geht nicht um eine Wortbetrachtung. Christliche Versammlung bedeutet Bethel. Das bedeutet Haus Gottes im Sinne von der Herr ist hier. Begegnungsstätte Gottes. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist Gegenwart des Lebendigen. Ist das so? Ist das immer so? Ist der Herr immer da? Ist das das Zeugnis unserer Besucher? Gott ist hier unter euch. Das mag nach Gottes Verheißung so sein, aber wir selber, wir sind zumindest nicht immer da, auch wenn wir da sind, äußerlich. Und das ging im Alten Testament auch schon so. Da heißt es zum Beispiel von Jakob, als Jakob von seinem Schlaf aufwachte, da sprach er, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. In Lukas 19,44, da heißt es, und werden dich, Israel, Jerusalem, dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir. Weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du besucht worden bist. Gott ist da. Aber die Frage ist, sind wir da? Gott ist da. Die Frage ist, erleben wir ihn, stehen wir in seinem Angesicht? Und das gilt auch für Christen. Als die Emmaus-Jünger unterwegs waren, da hatten sie auf einmal einen netten Gesprächspartner. Sie gingen und sie hatten geistliche, gute Gespräche und sie erkannten ihn nicht. Wie geht es uns in der Gemeinde? Wie anders könnte es sein? Wir kommen von Ostern und in Johannes 20, in den Versen 19 und 20, da heißt es, am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat mitten unter sie und er spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite und da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Der Herr tritt in ihre Mitte, sie bekommen es mit und sie freuen sich. Andere Übersetzung sagt, sie freuten sich mit großer Freude, denn der Herr trat unter sie. Und in Lukas 34, 32, die eben erwähnten Jünger auf dem Wege, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete und als er uns die Schrift öffnete. Dabei geht es hier nicht um ein religiöses, emotionales Erlebnis, sondern im Gegenteil, es geht um ein sehr konkretes und natürlich subjektives, weil persönliches und intimes Erfahren, darum geht es. Es sind einige Dinge, auf die wir achten sollten. Zunächst, wir achten deine Gegenwart, o Herr. Es heißt im Psalm 89, 8, Gott ist gefürchtet in der Versammlung der Heiligen, groß und furchtbar über alle, die um ihn sind. Das ist Versammlung Gottes. Hier geht es um Gottesfurcht. Stockmeier möchte ich an dieser Stelle zitieren, war ein Evangelist 1900 rum. Oh, wie wenige werden sich doch der Gegenwart des Herrn wirklich bewusst. Man kann sich durch Jahre hindurch so daran gewöhnt haben, das Wort zu hören, ohne sich darunter zu beugen, ohne im Geist und der Wahrheit anzubeten, dass man dann mit seinem ganzen stolzen, unbeugsamen Wesen, mit seiner ganzen Weltlichkeit in die Gegenwart Gottes hereintritt und nicht von ferne daran denkt, dass so die freie Bewegung des Geistes gehindert wird. Furcht Gottes, Betel, der Herr ist hier. Zweitens, unsere Haltung. Samuel wurde von Gott angesprochen, er verstand ihn nicht. Und bis er dann sagte, rede, denn dein Knecht hört. Wollen wir den Willen Gottes tun? Wollen wir Gott hören im wahrsten Sinne des Wortes? Und als drittes, ranlassen. Gott schickt uns sein Wort nicht, damit wir so wieder aus der Gemeinde gehen, wie wir sie betreten haben. Es heißt im Psalm 107, Vers 20, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Wie wunderbar. Gott möchte uns wohltun. Gott kann heilen durch sein Reden, durch seine Gegenwart. Wir müssen uns nicht verstecken. Gott möchte uns wohltun. Aber solche Begegnungen kann eben nur Gott schenken. Lukas 24, 16, da heißt es, aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Und hier gilt unser Gebet. Herr, erbarme dich. So eine Begegnung kann selbstverständlich nur Gott ermöglichen. Und deshalb steht Gebet an erster Stelle. Eine betende, Gott von Herzen suchende Gemeinde und Verkündiger, die in großer Gottesfurcht und in Abhängigkeit vor Gott stehen. Das ist es, was wir brauchen. Und dafür sollten wir beten. Und dann brauchen wir neben dem Prediger im prophetischen Sinne Lehrer. Und zwar geistliche Lehrer. Weil da, wo sich Gottes Geist aufmacht, wo es Erweckung gibt, wo Gott handelt, wo Gott gegenwärtig ist, da werden sich prompt auch schwärmerische Geister aufmachen, um das Werk Gottes zu zerstören, zu vernichten. Und da brauchen wir Lehrer. Aber das ist selten, auch die wollen erbeten sein, denn wir brauchen Lehrer, die ihre Rationalität nicht zum Götzen erhoben haben. Das ist das Problem. Wir haben Lehrer in der Gemeinde, ja. Aber wir haben Lehrer, die so ihrem Intellekt und ihrem intellektuellen Bibelverständnis verfallen sind, dass sie auf der anderen Seite wieder unnütze sind. Gemeinde für Menschen, eine Partnergemeinde von euch nennt sich so. Gemeinde für Menschen, wie sich manche Gemeinden ja nennen, kann in erster Linie und zunächst nur Gemeinde Gottes sein. Gemeinde wird schnell zur Laodicea, das bedeutet übersetzt volksgerecht. Gemeinde wird schnell zur Laodicea, wenn sie nicht zuerst Gemeinde Gottes ist. Heilige Versammlung hat nichts mit Rechtgläubigkeit, Gesetz oder Moral, sondern mit der Gegenwart des lebendigen Gottes zu tun. Mein Haus soll ein Bethaus sein. Das bedeutet auch, ziehe deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Ihr habt eine wunderbare Gemeinde und ihr habt eine wunderbare Aufgabe. Lasst uns Gemeinde bauen, inwendig wie äußerlich. Eine Gemeinde, einen Tempel, von dem wir dann mit Überzeugung sagen können, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Hause meines Gottes, als wohnen in den Zelten des Unrechts. Das ist doch eine Ansage. Ich will lieber auf der Schwelle dieses Hauses stehen, als sonst wo. Sollen wir heute Morgen zum Gottesdienst gehen? Wir sollen gar nicht mehr weggehen. Ich will lieber auf der Schwelle deines Hauses stehen, als sonst wo. Amen.